Urologisch, der Urologie-Podcast mit freundlicher Unterstützung der Accord Healthcare GmbH.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Urologisch-Podcasts, hier spricht Christian Wülfing aus Hamburg. Ich freue mich auf eine neue Folge dieses schönen Podcastes. Es ist ein Teil 2 einer Doppelserie zum Thema moderne Hormontherapie beim Prostatakarzinom. Und ich freue mich auf einen Gast, den wir hier auch schon mal hatten. Es ist nämlich der Dr. Götz Geiges aus Berlin. Lieber Götz, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern auch.
Götz, es gibt, wenn man den Urologisch-Podcast anschaut, habe ich heute mal gemacht, am 19.12.22 eine Folge mit uns. Das ist jetzt mehr als 2 Jahre her. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Sag mal, wie gesagt, wir müssen dich nicht jetzt nochmal vorstellen, aber du hast damals schon gesagt, du bist niedergelassener Urologe in Berlin mit großem Fokus auf Uro-Onkologie. Ist das immer noch so, lieber Götz, nach 2,5 Jahren?
Wie die 18 Jahre zuvor sind, diese letzten 2,5 Jahre genauso verlaufen. Nee, da ist nichts verändert. Das ist weiterhin große Interessenslage, weil ich glaube, Erfahrung, sicherlich die neuen Instrumente, die wir bekommen, zunehmend mehr als über KI oder sonstige Algorithmen, sind sicherlich interessant. Aber ich glaube, Berufserfahrung ist nicht wegzudiskutieren. Daher versuche ich so eine Kombination zu machen hier. Ich habe zwei jüngere Kolleginnen jetzt an Bord und die wir versuchen das sozusagen zu tarieren in dem Sinne, dass wir versuchen, dieses Erfahrungsschatz praktisch weiter zu tradieren, weiterzugeben in der Kombination mit einer gewissen, sage ich mal, Routine. Aber die Routine soll nicht ersticken, sondern die Routine soll eher die Erfahrung mitbringen. So ist die Idee.
Ja gut, also du hast sozusagen, kümmerst dich um die Weiterbildung des Nachwuchses, damit diese Kompetenzen der Uro-Onkologie auch schön erhalten bleiben bei euch.
Ja, das ist natürlich, das trifft dich ja wahrscheinlich in der Klinik. Ich kriege das ja mit, ich mache ja in der Ärztekammer auch entsprechende Prüfungen. Wir haben ja, das ist offenbar ein Nachwuchsproblem. Und wenn wir uns nicht selber kümmern, dann wird dieses Problem uns nicht die Gefahr von außen des Faches überkommen, sondern eher von innen, weil wir einfach nicht genügend Womanpower oder Manpower mehr haben künftig.
Ja, und alle wissen, die Zahlen nehmen zu, die Zahlen der Patientinnen und Patienten mit onkologischen Erkrankungen. Die Urologie ist ein wachsendes Fach und wir brauchen guten Nachwuchs. Insofern brauchen wir auch gute Konzepte für die Weiterbildung, für die vielleicht auch transsektorale Weiterbildung Klinik und Praxis.
Absolut, ja. Also das bist du, also rennst du offene Türen bei mir oder bei uns ein. Wir müssen versuchen, diese starren Modelle, die zurzeit noch so en vogue sind, zu durchbrechen, um auch die Ressourcen werden ja knapper, das ist klar. Also ich wiederhole mich, wir haben weniger Frauen und Männer, die diese Menschen versorgen können und werden. Und die Nachfrage wird zunehmen und muss man das einfach sinnvoll sozusagen neu rotieren. Dazu gehören auch neue Therapiekonzepte, Diagnosekonzepte, alles. Also man muss sozusagen das von vielen verschiedenen Positionen neu denken, neu angehen, nicht unbedingt disruptiv, nicht immer erst alles kaputt machen und dann irgendwann wieder aufbauen, sondern konstant sozusagen weiterentwickeln. Das ist sicherlich wichtig. Ja.
Weiterentwicklung ist das Stichwort. Wir haben damals im Dezember 22 über eine relativ neue Art der Hormontherapie gesprochen, nämlich die orale. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Und wir haben bewusst in dieser Miniserie, es gibt eine zweite Folge mit dem Kollegen Moll aus Augsburg, darf ich auch nochmal an dieser Stelle Werbung für machen. Wir wollten das nochmal aufgreifen, das Thema. Vor allen Dingen auch mit dem Fokus auf die Frage, sag mal, Götz, auch an dich direkt zum Einstieg, was ist in diesen 2 Jahren passiert mit der oralen Hormontherapie? Was gibt's Neues? Was hast du dazugelernt? Wo stehen wir?
Also ich kann jetzt nur für uns hier sagen, für eine Einheit, die roundabout 100, 150 Hormonentzugspatienten sozusagen führt, wenn man das so sagen möchte, dass bei uns, wenn man so will, fast diese orale Therapie die Standardtherapie geworden ist. Das kann man einfach sagen. Also, dass wir jetzt noch eine Spritze setzen, ist also den Den Antagonisten dieses Monatsdepot gibt es gar nicht mehr. Das ist komplett verschwunden vom, wenn ich das mal so, vom Markt oder vom Patienten verschwunden, Gott sei Dank, wenn man an die Nebenwirkungen lokal denkt. Und in der Routine muss man sagen, am Anfang meine Bedenken bezüglich der oralen Therapie wegen Compliance-Situation, da wir gerade im Prostatakarzinombereich ja inzwischen nicht nur Monotherapie machen, sondern mit den neuen Hormontherapien ja häufig Kombinationstherapie machen, die auch ja oral sind. So ist die Frage, warum willst du das eine spritzen und das andere schlucken? Das wäre ja sozusagen, war so am Anfang so ein bisschen.
Das ist ein guter Punkt. Es ist ja schon so, machen wir uns nichts vor. Das Argument, der Patient muss compliant sein, der nimmt hinterher die Pillen nicht, ganz gefährlich, lieber eine Spritze nehmen, ist ja vorhanden. Ne? Ist vorhanden, das Argument, gerade vor 2, 3 Jahren, als das neu war. Aber ich finde, du hast einen schönen Punkt gemacht, nämlich die Kombinationstherapien sind ja sowieso mit oralen Substanzen kombiniert. Also das könnte ein Argument sein zu sagen, das entkräftet zumindest dieses Compliance-Thema, ne?
Nochmal das klar zu machen. Compliance-Thema, das weiß man aus meiner Ausbildung noch damals mit dem Diabetes. Da kennt man diese Probleme, die Patienten, wie machen die mit oder machen sie nicht mit? Auf Deutsch, wie nehmen sie ihre Medikamente oder auch nicht? Das ist ja damit, das ist ein Grundproblem, sage ich mal. Aber ich glaube, das kannst du eher versuchen, indem du die Kommunikationsebene, die Aufklärung des Patienten ihn entsprechend einbindest oder das Umfeld mit einbindest. Das wird ein Problem sein, aber das. Ich glaube, das ist jetzt, wie schon gesagt, für uns hier, wir haben sehen, die Vorteile sind eindeutig. Du hast ganz viele Patienten gerade in Kombination bei laufender Strahlentherapie, schnelle Therapie rein, schnelle Therapie wieder raus. Du hast den Vorteil, natürlich in Studien, wir wissen beide oder alle, die jetzt auch zuhören, das ist zwar nicht so ganz eindeutig in der Beweisführung derzeit, aber kardiovaskulär, warum sollte ich mit einem Agonisten, wo ich eher ein bisschen unsicher bin auf dem Gebiet bei älteren Patienten, warum sollte ich da nicht lieber gleich einen Antagonisten nehmen und habe noch ein Safety-Argument dazu? Versteht? Also wenn ich schon so eine Diskussion führe, was ist eher ein bisschen besser oder das sind ja immer nicht so ganz scharfe Linien, so sehe ich einfach den Vorteil. Ich muss sagen, ich bin ein Fan geworden von der oralen Therapie. Das muss man einfach mal so sagen. Weil es einfach, also nicht, weil ich daran glaube, das wäre jetzt nicht richtig, aber ich sehe eher mehr Vorteile. Und die Nachteile, die unzweifelhaft bei jeder Therapieform da sind, die sind eher die sind nicht so ausgeprägt wie in der Situation.
Hast du eigentlich mal das Thema mit Compliance, dass du so denkst, der Patient ist, kommt jetzt zur Kontrolle und du denkst, oh, irgendwie, ich glaube es nicht so richtig, vielleicht sind auch noch viel zu viele Pillen übrig geblieben in der Packung oder so. Gibt es so Situationen, wo man so denkt, na, ich traue dem Braten nicht? Und gar nicht nur bezogen jetzt auf orales LHRH, sondern auch auf andere
Naja, gut,
Krebstherapien.
wir haben natürlich einen Skill, eine PSA und die Testosteronbestimmung, die man natürlich dann heranziehen. Die machen wir routinemäßig schon seit Jahrzehnten, würde ich sagen, von Anfang an das mitlaufen lassen, schon damals, als es noch nicht so hoch war bezüglich der Hormonachse beziehungsweise der Therapiekontrolle. Und das gibt dann doch eine gewisse Sicherheit. Ja, wie schon gesagt, natürlich wird es auch Leute geben, die dann regelmäßig ihr Rezept abholen und das Zeug zu Hause vielleicht hinstapeln. Das weiß man aus der Diabetes, ich wiederhole mich da, Betreuung. Aber ich glaube, das sind verschwindend geringe. Die meisten Menschen, die bei uns in der Betreuung sind, wissen um die Ernsthaftigkeit der Erkrankungen, wissen um das Bemühen, was wir machen mit ihnen in diesen Therapiealgorithmen oder Optionen. Ich glaube, das wird schon, also ich habe, wenn ich jetzt die letzten, also wenn man schon diese 2 Jahre nimmt, glaube ich, nicht ernsthaft einmal größeren Zweifel gehabt, dass ein Patient da, das würde dann eher ein Patient sein, der dann nicht mehr auftaucht. Dann, okay, dann ist auch in Ordnung. Das muss man dann auch akzeptieren, denke ich.
Und man muss ja auch sagen, wenn ein Patient nun mal wirklich einen Tag das vergisst, ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, oder?
Natürlich wissen wir, weil alle, die natürlich so die regelmäßige Einnahme schon eher eingefordert werden, aber ich denke auch, da kann man, glaube ich, auch so ein bisschen, wie wir ja auch aus der, das kann man ja auch sagen, aus dieser Geschichte damals mit der Depotsituation wissen, dass sozusagen Overhang da ist und ich glaube, die Sicherheit ist da breit genug. Also ich glaube.
Aber ich mache mal das Statement so als kleine Zusammenfassung. Wenn du hier sagst, wir haben einige hundert Patienten und die Mehrheit oder es ist für dich schon eine Standardtherapie mit oralem LHR zu arbeiten und du hast keine Themen mit der Compliance, dann ist es ja auch ein Learning für die Kolleginnen und Kollegen, die sich darüber vielleicht auch Gedanken machen. Ja, vielleicht gibt es andere, die sagen, nee, stimmt gar nicht, das ist ganz schlimm mit der Compliance. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, und finde dein Statement hier, sagen wir mal, wichtig und auch ein bisschen ermutigend natürlich dann in dem Fall, wenn man fast sagen könnte, die Erfahrung von dir mit vielen Patienten zeigt, es ist eigentlich kein großes Thema. Und wir wissen, die Kombinationspräparate sind auch oral, werden auch meistens genommen. Und finde ich okay. Gut, dass wir es nochmal besprochen haben. In der Parallelfolge mit unserem Kollegen Moll haben wir viel über, oder nicht viel, aber doch Schwerpunkt auch ein bisschen gesetzt auf das Thema intermittierende Therapie. Das haben wir damals noch nicht so sehr in den Fokus genommen. Was hat sich da getan? Ist das was, was nochmal neu bewertet wird für dich? Intermittierend, war es überhaupt ein Thema für dich früher, auch mit den Spritzen oder nicht so, oder hat sich da auch was verändert?
Naja gut, das hat ja, das werdet ihr ja auch darstellen in dem anderen Teil des Broadcasts, das hat ja auch eine gewisse Modesituation, also ein bisschen Aktualität und Nicht-Aktualität. Das kann man ja mal so sagen. Es war in den 2000ern, als es sozusagen aufkam, war zunächst eine gewisse Euphorie, das kann man ja mal so sagen, dann da. Dann kamen die Studien. Die Studienlage ist ja, das muss man ja schon kritisch sehen, bezüglich der intermittierenden Therapie nicht ganz so. Naja, eindeutig ist ja mal so, ist sie komplex. Dann muss um 2010, 2012 da mal auf dem TUESCO dann diese ja, Kollegin damals, die ja diese ganzen Datensätze ausgewertet hat und gesagt hat, naja, intermittierende Therapie hat eben doch bei dem Klientel von Patienten, die ein höheres Risiko haben, doch keine so gute Basis oder keine so gute Datensituation. Und das muss man einfach auch sagen, derzeit keines dieser Präparate ist dafür, wenn man so möchte. Es gibt eben keine Testung oder keine Studienzulassung. Das muss man einfach auch mal
Richtig. Ja.
fest, sorry for that. Und damit bewegt man sich immer so ein bisschen an der Kante. Das muss man auch mal sagen. Also wenn man schon sich Gedanken macht über Compliance und Non-Compliance, dann würde ich bei einer intermittierenden Therapie auch sagen, also ganz offen, wenn ein Patient das aktiv erfragt und sozusagen, das merkt man auch, das sind diese Patienten, deswegen achten wir sehr auf diese Beziehung zum Patienten. Das ist einfach so, man braucht auch eine Nähe zum Patienten und der Patient muss auch die Möglichkeit haben, sich mit ihr auszutauschen oder mit dem Betreuer oder mit der Betreuerin. Wenn wir merken, dass das ein Thema ist und wenn er sozusagen der Patientenwunsch damit, dann würden wir den nicht konterkarieren, sagen wir es mal so, aber wir würden ihn nicht jetzt aktiv sozusagen, wenn man so möchte, in den Fokus setzen. Einfach aus dem von uns, von meiner Erfahrung, das muss man wirklich sagen, das ist jetzt wirklich 25 Jahre oder noch länger jetzt die Erfahrung der Uro-Onkologie. Ich glaube, dass die Patienten, die diese intermittierende Therapie oder bei diesen, wenn man so möchte, das ist ja auch eine Historie, die wir inzwischen ja besser verstehen als Uro-Onkologen vom Gleason-Interpretation, ja. Dass diese alten Gleason-Scores und diese alten Tumoren, die man vielleicht gar nicht hätte, die man heute eher nicht mal anfassen würde, sage ich mal, die sind ja da mitgeschwommen. Und ich glaube, das muss man so mit einpreisen. Also ich würde eine Kombination machen aus dem Wissen, was wir haben inzwischen über die intermittierende Therapie in der Abwägung, Patientenwunsch und dann individualisieren das Therapiekonzept. Wir grundsätzlich dann tun, ist, dass wir die Dokumentation schon, also da muss jetzt keine Unterschrift leisten, aber wir legen dann schon Wert in der Akte, dass dieser Wunsch beziehungsweise wo dieser treibende Moment herkommt. Und immer als,
Und
ja, und immer als
ja,
Hinweis
Entschuldige.
sozusagen, dass die Daten, also die Studiensituation, das ist einfach nur so, nicht, das noch nicht freigibt, wenn man das so ist. Dadurch.
Ja. Sag mal, Götz, wenn du jetzt so zurückblickst, 2 Jahre lang hast du damit gearbeitet mit der neuen Substanz und nochmal sozusagen die Gruppe der Oralen gegen die Gruppe der Spritzen siehst. Wie würdest du denn deinen Weiterbildungsleuten, den Newcomern, wie würdest du denen denn erklären, mit welchen Nebenwirkungen man rechnen muss? Bei Spritze, denke ich, wissen wir es alle, aber gibt es Unterschiede im Nebenwirkungsspektrum?
Na, ich, also gefühlt, aber das ist natürlich nicht studientechnisch hier jetzt.
Ja, aber macht nichts, Götz. Wir
Also
wollen ja mal
wir haben
deine
das
Erfahrung
Gefühl,
aus
dass
2, 3, 4 Jahren hören.
diese Nebenwirkungen sind natürlich wie bei jeder Hormonentzugstherapie vorhanden. Aber wir haben den Eindruck, jedenfalls den subjektiven Eindruck, dass die der Patientenverarbeitung und das, wie man denn gegensteuern kann, dass man sagen kann, machen Sie Sport, achten Sie auf Ernährung und diese grundsätzlichen Dinge, die wir sozusagen ja immer mitlaufen haben lassen, dass die diese Nebenwirkung zumindest noch ein bisschen besser handelbar machen als mit der Hormonentzugstherapie mittels Spritze und mittels Depot. Vielleicht liegt es auch mehr in der Psychologie des Patienten, dass er immer die Möglichkeit hat, so klären wir auch auf, den nächsten Tag sozusagen die Therapie zu beenden und damit sozusagen auch nicht mehr Nebenwirkungen zu generieren. Was man ja egal welches Implantat man nimmt, wir wissen, dass alle Wochen oder Monate Overlap hat.
Und das wäre genau meine zweite Frage, nämlich wie schnell geht es denn bei der oralen
Eine
Therapie, wenn du
Woche.
pausierst, dass die Nebenwirkungen weg sind? Woche.
Also wir haben also beim Rein- und Rausgehen, wir würden sagen, so im Schnitt gesagt, eine Woche. Also beim Reingehen hast du diese Woche, wo eine gewisse, die Nebenwirkungssituation, Hormonentzugstherapie, das Übliche immer mal wieder natürlich auftaucht. Wir erklären das auch. Wenn du dann rausgehst, wir haben jüngere Patienten gerade begleiten zur Strahlentherapie, dann kann man sagen, nach einer Woche absetzen, bist du schon wieder sozusagen eindeutig im Free-Bereich. Und das ist ein klassisches, großartiges Argument, was man dann, also nicht um das dem Patienten verkaufen würde ich das nie, aber ihm plausibel zu machen, dass diese neue Therapie-Methode einfach viel besser steuerbar ist als alles, was man sozusagen einfach in den Körper reinknallt.
Okay, ja. Klingt plausibel. Jetzt sag noch mal dieses Thema kardiale Nebenwirkungen. Ne? Das ist ja so, dass in der Studienlage immer sehr gesagt wurde, Antagonist gleich kardial okay, Agonist kardial schwieriger. Vereinfacht jetzt dargestellt. Die Datenlage zu dem vermeintlichen kardio-positiveren Antagonisten ist aus meiner Sicht, also gibt es ja auch Kritiker, die sagen, das stimmt alles gar nicht so, muss man mal ein bisschen gucken. Ich will da gar nicht so rein, ich will dich nur fragen, im Alltag, würdest du sagen, unter der Spritze respektive unter der oralen Therapie, wie sieht ein Urologe, wenn ich das so fragen darf, in der Praxis überhaupt kardiale Nebenwirkungen? Ich meine, der Klassiker ist jetzt mal ganz banal, Patient kommt nicht zum Termin, weil er einen Herzinfarkt hatte. Okay, wir hoffen, dass das sehr wenige sind, aber das ist so ein Klassiker, wo man es vielleicht auch merkt. Aber machst du ein strukturiertes, kardiales, weiß ich nicht, Abfragesystem oder schickst du sogar Patienten zu kardiologischen Mitbetreuung? Ja, immer oder nur von Fall zu Fall? Wie machst du das?
Also perfekt, das ist wirklich eine Praxisfrage, die exzellente Frage, die nämlich genau die Bedeutung für uns, die wir diese Menschen, also diese Männer in Betreuung haben. Wir achten natürlich in der Anamnese, ist da schon eine Vorgeschichte da, kardiovaskulär. Das ist sozusagen Stoffwechsel. Dazu muss man wissen, dass sind Ältere manchmal, sagen wir, in der Bevölkerungsgruppe doch weiter nach hinten geschoben. Das heißt, ich habe es vorher angedeutet, Diabetes ist ein großes Thema, wird von den vielen, sage ich mal, normalerweise nicht so richtig ernst genommen, sowohl vom Patienten als auch, glaube ich, von vielen noch in der Urologie nicht. Und das Dritte ist natürlich, wo ist die Patientenanbindung? Jetzt hast du natürlich einen heiklen Punkt angesprochen. Versuch mal in Berlin flächendeckende kardiologische Mitbetreuung
Ja,
zu organisieren.
klar.
Wenn du das hinkriegst, kommst du bitte vorbei und nimmst dir den
Ist
Teil hier.
glaube ich, nicht nur in Berlin ein Thema, ne? Ist
Ja,
überall ein
also ich habe
Thema.
hier gerade heute mit meiner internistischen Kollegin im Hause gesprochen, die sagt, dass es Februar 26 die nächsten Kardiotermine in der Routine gibt hier in Berlin lokal. Also das ist eher, wir versuchen mit den Hausärzten, ich bin jetzt mal ein bisschen, das ist ja keine Raketenwissenschaft, auch die Basic-kardiologischen oder Stoffwechselsachen mitzulaufen zu lassen. Das heißt, wir empfehlen natürlich diesen Patienten so, sehr wohl, wenn sie schon blutzuckerkrank sind, entsprechend natürlich dann intensiviert mitbetreut zu werden oder eben hausärztlich internistisch oder bei uns, dass du den HbA1c oder die Stoffwechselsache mitmachst, den Patienten einfach regelmäßig auch wiegst, sage ich mal, um einfach mal
Ja.
diese ganz banal, Leute,
Banale
da gibt es gar nichts, es ist
klinische.
so banal, dass es
Ja.
keiner macht und keiner erklärt. Das ist
Ja.
genau das Phänomen, was wir erleben, dass sich keiner mit dem Patienten, ich sage das mal ein bisschen hart formuliert, abgibt nach dem Motto, ach, ja, das ist kein PET-CT, das ist nichts so Technisches, das ist nicht so ein Histologie, so was ganz Modernes, sondern manchmal ist es ganz hilfreich, dem Patienten eine Möglichkeit zu geben, was zu fragen und ihn was zu befragen und ihn mitzubetreuen. Ich glaube, das wäre, da können wir, glaube ich, da gibt es noch Punkte, die wir wirklich noch verbessern können. Einfach, weil wir, das soll jetzt nicht missverstanden werden. Das soll auch jetzt nicht sein, dass wir jetzt zum Hausarzt mutieren. Das ist ja immer die Angst des Urologen oder Uronkologen. Ah, das ist ja jetzt nicht mehr so was Elitäres und sonst was. Aber ich finde, das gehört schon damit hin, dass man, wenn man so etwas betreut und dieses Feld weiß, du hast es ja Stoffwechsel, kardiovaskulär, dann wir haben wirklich eine Liste, wenn der Patient nicht erscheint, dass wir danach haken, was ist jetzt hier passiert. Das ist ja im fortgeschrittenen Stadium haben wir das ja auch häufig, dass
Na
die
klar.
Patienten, die Prüfrakturen haben, die tauchen dann bei uns gar nicht mehr auf, weil die dann sozusagen in einer Unfallchirurgie sind und manchmal wissen die gar nicht, was ist denn davor gelaufen. Ich glaube, da ist sicherlich noch eine Möglichkeit, dass wir uns auch, sag ich mal, als Gruppe die höhere Wertschätzung in der breiteren Öffentlichkeit erarbeiten können und sollten, glaube ich.
Ja, finde ich gut. Sag mal, du hast am Anfang einmal das Thema, jetzt mache ich mal einen heftigen Sprung hier, aber du bist ja jemand, der auch innovativ ist und berufspolitisch, und so weiter. Was ist eigentlich mit so digitalen Tools, die vielleicht zukünftig, wenn man sieht, gleich kommt der Patient rein mit dem LHRH-Präparat, der kriegt jetzt schon mal irgendeine, weiß ich nicht, digitalen Fragebogen, ob er zugenommen hat, ob er Atemnot hat, also wo gezielt auf solche Dinge schon mal vorab digitalisiert vielleicht hingefragt wird, um dir auch Arbeit abzunehmen und besser vorbereitet zu sein in dem Moment, wo er vor dir steht.
Sehr gute, das ist ein sehr guter Ansatz. Den könntest du auch, wer das jetzt hier für den Podcast, gerade für, sag ich mal, für den ambulanten Bereich. Bislang ist bei uns, würde ich noch sagen, 70% ist es noch papiergetrieben. Das heißt, er kriegt seinen Fragebogen und die, sag mal, vorne im Office nehmen die es und haben natürlich einen guten, ziehen es gut rüber. Aber das muss natürlich der nächste Schritt sein. Selbst Senioren haben zu 99 oder 90% ein entsprechendes iPhone oder ein entsprechendes digitales Instrument. Wir müssen da viel mehr lieber ein Gespräch mit dem Patienten als diesen Fragebogen auswerten. So muss es sein. Der Fragebogen muss sozusagen so nebenbei schon
Der muss schon
vorliegen.
fertig sein und dann hast du mehr
Und
Zeit
dann
fürs
kannst,
Gespräch.
so ist es, dann kannst du auf einzelne Punkte eingehen. Das ist eine ganz klare Verbesserungsstruktur. Vielleicht, das wäre eine Frage. Ich bin Fan von der Patientenakte. Ich kann es bis heute nicht verstehen und ich bin
Die
jetzt
kommt ja
wirklich,
bald.
ja, das ist, naja, oh, Frage, in welchem meinem Berufsleben ich das noch erleben könnte oder
Ja.
sollte, weiß ich nicht. Aber
Wir
was ich
machen
damit sagen
einfach wieder
will,
einen Podcast in 2 Jahren und dann frage ich dich als Eingangsfrage, ist die EPA endlich da?
Wie weit ist die Digitalisierung gediehen bei uns
Ja.
da? Und da müssen wir eigentlich als Gruppe, weil wir ja mit die kleinste Gruppe, aber sicherlich die, was du schon gesagt hast, wir sind ja, wenn man mal die letzten 30, 40 Jahre, ich habe noch den Urologen erlebt, der sozusagen in diesem Unterkeller noch operiert hat und vom Verständnis der Onkologie nicht so überzeugend war, haben wir uns in eine Berufsgruppe, die Hodentumoren komplett sozusagen behandeln und heilen kann. Beim Prostatakarzinom, Urothelkarzinom, Nierenzellkarzinom. Wir sind, ich glaube, das möchte ich auch mal betonen hier, wir können stolz sein auf das, was die letzten 30 Jahre in der Urologie passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Anspruch, da wieder weiterzumachen und sich weiterzuentwickeln.
Das ist fast schon ein Tipp-Top-Schlusswort, lieber Götz. Sag noch mal schnell, haben wir noch irgendwas vergessen zum Thema orale Hormontherapie beim Prostatakarzinom, insbesondere Tipps und Tricks für den Alltag? Ich glaube, wir haben einiges gecovert. Ne? Wir haben auch, glaube ich, ganz gut aufgebaut oder ergänzt mit dem zweiten Podcast, den Sie, meine lieben Hörerinnen und Hörer, gerne auch noch mal anhören mit Dr. Moll aus Augsburg. Was meinst du, haben wir noch was vergessen? Möchtest du noch was mitteilen?
Offenes Angebot, wenn einer Fragen, einfach kurz Mail machen, also eher
Cool.
miteinander reden und Ideen gemeinsam. Vielleicht auch nochmal, das vielleicht noch, du hast ja meine Vergangenheit berufspolitisch oder auch mit diesen Situationen. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht in diesen Zeiten uns richtig positionieren und darstellen, was wir sind und wo wir hinwollen, dann wird es ein bisschen eng nach hinten. Und ich sehe, das würde ich mit zwei jüngeren, deutlich jüngeren Kolleginnen jetzt im Hause, wir müssen uns einfach. Wir müssen uns positionieren und den Wert nach außen entsprechend repräsentieren. Das ist und zwar gemeinsam, alle, also die, die Verantwortung tragen.
Lieber Götz, das ist jetzt das endgültige Schlusswort und ich verspreche, ich nehme das Thema mal auf und da machen wir mal einen eigenen Podcast
Das
zu
wäre was.
mit anderen lieben, netten Gästen. Dir danke ich jetzt nochmal für diese wirklich kompetente Darstellung. Es ist immer ganz schön, auch so, du hast es selber eben an anderer Stelle gesagt, so diese Erfahrung mit den mit diesen Dingen im Alltag, wie verändert sich die Uro-Onkologie, wie verändert sich alles? Super gut. Ich danke dir ganz herzlich, Ihnen, meine Damen und Herren. Danke ich fürs Zuhören. Wünsche Ihnen viel Spaß bei den anderen Folgen von Urologisch und lieber Götz, dir herzliche Grüße nach Berlin.
Jederzeit alles Liebe an die Hörerschaft und alles Gute. Ciao, ciao.
Urologisch, der Podcast von UroTube mit freundlicher Unterstützung der Accord Healthcare GmbH.